Stell dir vor, du guckst auf ein winziges Etwas, das aussieht wie so ein kleiner Roboter. Oder ein Alien. Kein Science-Fiction, sondern ein nur wenige Nanometer großes Virus. Phagen. Viren, die für uns nicht gefährlich sind. Im Gegenteil, sie sind wie speziell ausgebildete Bakterienjäger. Bakterielle Infektionen, gegen die klassische Medikamente wie Antibiotika nichts mehr ausrichten können, könnten mit diesen Viren wieder in den Griff bekommen werden. Wie das funktioniert? Phagen docken an die Oberfläche von Bakterien an, schleusen ihr Erbgut in die Zelle und übernehmen die Kontrolle. Sie programmieren das Bakterium so um, dass es nur noch Phagenerbgut produziert. Schließlich platzt die Bakterienzelle auf und viele neue Phagen sind bereit, die Infektion weiter zu bekämpfen und bestenfalls zu eliminieren. Soweit die Theorie. In der Praxis ist das alles andere als einfach. Unter anderem deshalb, weil Bakterien, wie gegen Antibiotika, auch gegen Phagen ihre eigenen Abwehrstrategien entwickeln. Und genau hier setzt die Forschung von Juniorprofessor Jens Hör an. Er leitet die Forschungsgruppe Molekulare Grundlagen von RNA-Phagen am Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung, kurz HIRI. Das ist ein Standort des HZI in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Warum Jens Hör gerade RNA-Phagen erforscht, was sie von DNA-Phagen unterscheidet und was noch passieren muss, damit Phagen in Deutschland großflächig therapeutisch eingesetzt werden können, das besprechen wir hier. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi!
Hallo Jens, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Hallo Julia.
Ja, wir duzen uns, das ist einfach üblich in der Wissenschaftscommunity und wir sprechen heute remote miteinander. Ich sitze in Köln und du sitzt im Institut in Würzburg und du leitest ja am HIRI die Forschungsgruppe Molekulare Grundlagen von RNA-Phagen. Was sind Phagen eigentlich überhaupt? Vielleicht mal so als Basis.
Also Phagen sind im Endeffekt einfach Viren, die Bakterien infizieren. Und ausschließlich Bakterien infizieren. Das heißt also für Menschen beispielsweise sind die überhaupt nicht gefährlich. Und der generelle Lebenszyklus zum Beispiel von den Viren ist sehr ähnlich zu Viren, die wir bei Menschen kennen, wie beispielsweise Corona oder Influenza. Genau gleich wie bei humanen Viren können sich diese bakteriellen Viren, also die Phagen zum Beispiel, auch nur mit Hilfe ihres Wirts vermehren. Das heißt also, solange sie nicht ein Bakterium infiziert haben, können die sich überhaupt nicht vermehren. Das heißt, sie sind also wirklich intrazelluläre Parasiten, die absolut auf die Infektion angewiesen sind. Der große Unterschied, abgesehen davon, dass eben nur Bakterien von ihnen infiziert werden, ist zum Beispiel bei der Struktur des eigentlichen Viruses. Die haben in der Regel zum Beispiel so eine Kopf-Schwanz-Struktur, was die eukaryotischen Viren beispielsweise überhaupt nicht haben.
Ja, die haben ja so eine ganz charakteristisches Aussehen irgendwie, ne? Das hat so ein bisschen was Futuristisches, finde ich manchmal.
Ja, genau. Also im Endeffekt sieht es so ein bisschen aus wie einen Würfel, so ein 20-seitiger Würfel mit einem verlängerten Schwänzchen dran. Und oft sind am Ende dieses Schwänzchens sind noch wie so Füße sieht es beispielsweise aus, die halt benötigt werden, um an den Wirt, in dem Fall an die Bakterien zu binden.
Wie so ein Mondlandemodul sozusagen.
Ja,
aber
genau.
Du erforschst ja RNA-Phagen. Ich glaube, geläufiger sind ja so die DNA-Phagen, ne? Was ist denn so der Unterschied?
Ja, also die sind tatsächlich fundamental anders. Beispielsweise diese Struktur, die wir gerade besprochen haben, die trifft auf RNA-Phagen beispielsweise überhaupt nicht zu. Also die haben tatsächlich nur diesen Kopfteil, also was eben diese 20-seitige Würfel im Prinzip ist. Und den Rest, den haben sie gar nicht. Das heißt, rein von dem, wie die Viren an sich aussehen, sind die sehr ähnlich zu humanen Viren beispielsweise. Und wenn wir uns jetzt kurz die DNA-Fragen anschauen, die haben also DNA als ihr genetisches Material. Und das ist der Großteil der Fragen, also wahrscheinlich über 95% der Fragen haben DNA als Genom. Und das sind auch die häufigsten Viren überhaupt und sind sogar die häufigste biologische Entität, die wir überhaupt auf der Welt kennen. Aber im Gegensatz dazu haben RNA-Phagen eben RNA als genetisches Material anstelle von DNA. Und diese RNA kann sowohl einzelsträngig als auch doppelsträngig sein. Was bei den RNA-Phagen wichtig ist, ist, dass die, wie schon gesagt, eher seltener sind als DNA-Phagen, aber dadurch werden sie auch deutlich weniger erforscht und wir haben viel weniger Verständnis für die Biologie von diesen Phagen beispielsweise. Und einer der Gründe ist, dass wir viel weniger von denen auch kennen. Das heißt, sie werden viel seltener isoliert aus der Natur beispielsweise. Und erst über die letzten paar Jahre haben wir über neue Sequenziermethoden verstanden, dass die eigentlich viel häufiger in der Umwelt sind, als wir bisher gedacht haben. Also in vielen Bereichen in der Umwelt sind die häufigsten RNA-Viren, also häufiger als Viren, die beispielsweise uns oder Tiere infizieren. Aber das ist tatsächlich was wir erst über die letzten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre ungefähr mehr und mehr verstanden haben. Und dadurch, dass sie eben RNA als Genom haben und keine DNA, haben die auch in der Zelle während der Infektion im Bakterium keinen DNA-Zwischenschritt. Und dadurch können die beispielsweise nicht erkannt werden von bakteriellen Systemen, die DNA erkennen. Also CRISPR-Cas zum Beispiel ist, denke ich, ein geläufiger Begriff, was eben DNA erkennen kann. Das ist bei RNA-Phagen eben deutlich schwieriger, weil eben die DNA nicht existiert.
Jetzt hast du CRISPR-Cas schon angesprochen. Da würde ich jetzt gerne drauf zu sprechen kommen. Was ist denn das? Das ist ja quasi, kann man das vergleichen mit so einem Immunsystem der Bakterien? Also wie wehren sich Bakterien gegen Viren?
Genau, also CRISPR-Cas ist im Endeffekt genau das. Ja. Es ist ein bakterielles Immunsystem und Bakterien, das kann man sich auch wieder so ein bisschen wie das menschliche Immunsystem vorstellen, nur eben auf der deutlich weniger komplexen Ebene. Das heißt, ich sag mal, vor Jahrzehnten wussten wir schon, dass Bakterien Restriktionsmodifikationsenzyme zum Beispiel benutzen, die eben infizierende Phagen erkennen können und dann die Infektion stoppen können. Und CRISPR-Cas ist auch so ein System, das die infizierende DNA von Phagen eben erkennen, dann schneiden kann und dadurch die Infektion stoppen kann. Wir kennen heutzutage CRISPR-Cas natürlich in erster Linie für die Manipulation von Genomen beispielsweise, also Genetik und so weiter. Aber die natürliche Funktion davon ist tatsächlich Verteidigung gegen Phageninfektionen in Bakterien. Aber in den letzten, ich sag mal, ungefähr 6 bis 7 Jahren haben wir immer mehr von diesen bakteriellen Immunsystemen gefunden. Wir wissen mittlerweile von über 200 verschiedenen. Und zusammen ist das quasi das bakterielle Immunsystem. Und wir haben auch mittlerweile verstanden, dass sehr viele menschliche Immunsysteme beispielsweise ihren evolutionären Ursprung in diesem bakteriellen Immunsystem haben. Das heißt, also, sie sind wirklich schon teilweise sehr alt evolutionär betrachtet und waren sehr erfolgreich und sind deshalb eben auch in der Evolution geblieben.
Was können wir denn sonst noch so von dem Miteinander oder vielleicht kann man fast eher sagen Gegeneinander von Phagen und Bakterien lernen? Also ne, wir wissen irgendwie, wir können offensichtlich was über unsere eigenen Immunsysteme lernen. Aber was kann man denn noch mit den Phagen da so machen?
Ja, also das ist, wie schon erwähnt, ist das natürlich eine wichtige Sache, die man machen kann. Ja, man kann tatsächlich verstehen, wie hat sich das Immunsystem von höheren Organismen, also es sind nicht nur Menschen, es sind auch Pflanzen beispielsweise, wie haben die sich eigentlich entwickelt? Auch wie haben sich humane Viren beispielsweise entwickelt? Also viele von denen sind evolutionär auch, stammen die von Phagen ab tatsächlich. Und in der Phagen Phagenforschung, was auch extrem wichtig ist, ich hatte es mit CRISPR schon angesprochen, ist, dass Phagen eine sehr wichtige Quelle für molekularbiologische Werkzeuge sind. Also das bedeutet CRISPR zum Beispiel, was wir für Genetik benutzen können, aber auch zum Beispiel einzelne Enzyme, wie zum Beispiel RNA-Polymerasen, die in der Herstellung von mRNA-Vakzinen zum Beispiel absolut essentiell sind. Und andere Enzyme und Werkzeuge, die wir mehr im Labor beispielsweise einsetzen, kommen sehr viele davon kommen eben aus Phagen, weil die oft sehr minimal und auch sehr robust sind. Das heißt also, das ist wirklich eine extrem wichtige Quelle. Und natürlich sind Phagen auch der natürliche Feind von Bakterien. Wir haben ja schon besprochen, dass es eben Viren sind, die Bakterien infizieren und dementsprechend auch abtöten können. Und dementsprechend können Phagen beispielsweise auch als Therapiemöglichkeiten gegen Infektionen eingesetzt werden.
Bevor wir jetzt gleich weiter über die Therapiemöglichkeiten von Phagen sprechen, würde ich gerne noch einmal wissen, dass HIRI, das beschäftigt sich ja generell mit RNA, ne? Also das hatten wir gerade schon mal so ein bisschen den Unterschied bei den Phagen besprochen. Mit RNA und eben auch mit der Rolle von RNA in der Infektionsbiologie. Und damit ist es ja so ein bisschen, ja, die erste zumindest, ich weiß nicht, ob die einzige mittlerweile, aber die erste Einrichtung, die wirklich so diese beiden Forschungsbereiche miteinander verbindet. Warum ist denn das so wichtig, da ein eigenes Institut für zu haben?
Also RNA ist ein Molekül, das sehr, sehr vielfältig ist. RNA ist nicht nur einfach der Bote, der quasi von DNA zur Proteinsynthese geht, aber RNA ist auch zum Beispiel in enzymatischen Funktionen, wie zum Beispiel in der Proteinbiosynthese und anderen Dingen involviert. Aber RNA ist auch sehr wichtig in der Regulation von Genexpression. Und das beinhaltet beispielsweise auch die Expression von Virulenzfaktoren in bakteriellen Pathogenen. Und hier setzen wir eben an und versuchen zu verstehen, wie Pathogene RNA einsetzen, um beispielsweise ihr Infektionsprogramm zu regulieren. Wie reagieren die Wirte darauf, auf RNA-Ebene? Wie können wir beispielsweise auch RNA manipulieren, um die Virulenz von Pathogenen zu regulieren und so weiter. Und das ist das, was wir hier erforschen.
Sehr, sehr spannend. Kommen wir nochmal zurück zu den Phagen. Von Phagentherapien, also zumindest so in meiner Bubble, hört man ja vor allem irgendwie über, weiß ich nicht, Romane, Science-Thriller oder sowas oder auch Filme. Wo gibt es denn tatsächlich schon therapeutische Phagen? Wo werden die eingesetzt dann eben auch als Medikament?
Ja, Phagentherapie ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, meiner Meinung nach, weil es ist wird wenig darüber berichtet, aber es ist eigentlich schon vor über 100 Jahren haben die Leute das erste Mal Phagentherapie tatsächlich am Menschen angewandt. Und also quasi kurz nachdem Phagen überhaupt entdeckt wurden als biologische Entität, hat man sie direkt benutzt, um Infektionen zu behandeln. Und später wurde das Penicillin beispielsweise als eines der ersten wichtigen Antibiotika entdeckt, und das hat einen richtigen Durchbruch in der Antibiotikaforschung gebracht, weshalb dann die Entwicklung von Phagentherapie mehr oder weniger aufgehört hat, zumindest in den westlichen Ländern. In der Sowjetunion, insbesondere in Georgien im Vergleich, wurde aber die Phagentherapie weiter stark erforscht, und insbesondere Georgien ist bis heute so ein Hub auf der ganzen Welt, wo wirklich Phagentherapie eine der wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten für bakterielle Infektionen ist. Im Westen ist es nach wie vor nicht so richtig der Fall. Aber dadurch, dass wir aktuell ein großes Problem mit Antibiotikaresistenzen haben, hat man sozusagen die Phagentherapie so ein bisschen wiederentdeckt. Und es wird auch im Westen jetzt wieder deutlich mehr daran geforscht, um im Prinzip die Phagen einzusetzen, um insbesondere schwer zu behandelnde Infektionen dann doch möglicherweise behandeln zu können. Hier ist es so, dass in Deutschland, wenn wir nach Deutschland schauen, es gibt aktuell kein zugelassenes Medikament auf dem Markt mit Phagen, aber per se sind Phagen erstmal zur Behandlung erlaubt. Das heißt also, Insbesondere bei Infektionen, bei denen andere Therapien schon versagt haben, können Phagen durchaus als Ultima Ratio angewendet werden. Ein Beispiel ist das Nationale Zentrum für Phagentherapie an der Medizinischen Hochschule in Hannover, die zusammen mit dem HZI beispielsweise auch ein gemeinsames Forschungsinstitut, das Zentrum für individualisierte Infektionsmedizin, führt. Und dort werden unter anderem eben Phagentherapien an Patienten tatsächlich auch durchgeführt. Zusätzlich gibt es auch noch viele klinische Studien, die aktuell laufen, um eben Phagen tatsächlich als Medikamente auf den Markt zu bringen.
Spannend, ja. Also fragt man sich, ne, so wann kommt das irgendwie hier und was muss man dafür denn eigentlich noch rausfinden, damit das hier auch wirklich angewendet werden kann, so in der Breite, sag ich mal.
Ja, da gibt es natürlich noch sehr viel, was erforscht werden muss. Und also zum Beispiel das, was wir in meiner Arbeitsgruppe insbesondere erforschen, ist quasi das Spiel zwischen den Bakterien und den Phagen. Also beispielsweise, wie verteidigen sich die Bakterien eigentlich gegen die Infektion? Das hatten wir ja schon mit dem Immunsystem der Bakterien quasi ein bisschen besprochen. Aber auch, wie können die Phagen eigentlich die Bakterien infizieren? Die müssen quasi die bakterielle Zelle übernehmen und dann kann man sich vorstellen, dass sie da so eine Fabrik draus bauen, die nachher nichts mehr anderes macht, als neue Phagen herzustellen. Und da müssen wir noch relativ viel forschen, um einfach besser zu verstehen, wie das funktioniert, insbesondere auf der molekularen Ebene. Und das ist wirklich das, was wir bei uns in der Gruppe machen. Das reicht aber nicht. Wir müssen auch besser verstehen, wie zum Beispiel Bakterien Resistenzen entwickeln können gegen die Phagen, weil das ist natürlich auch ein Problem, ähnlich wie bei den Antibiotika, dass wenn wir Phagen einsetzen, dass die Bakterien da durchaus auch Resistenzen dagegen entwickeln können. Aber andere wichtige Punkte, die dann schon in eine Ebene höher sind, ist zum Beispiel die Herstellung von Phagen nach GMP-Prinzipien, die dann auch wirklich als Medikamente eingesetzt werden können. Da muss dran gearbeitet werden. Aber auch zum Beispiel die Verabreichung ist nicht trivial, insbesondere wenn man Infektionen hat, die eben nicht irgendwie oberflächlich sind, wie zum Beispiel in der Haut oder so. Da ist es immer noch sehr schwierig, zum Beispiel wenn man sich überlegt, Antibiotika kann man einfach als Tablette nehmen. Die Phagen müssten dann ja durch den Magen und durch den Darm und so weiter und dann möglicherweise durchs Blut an die Stelle, wo die Infektion ist. Und das ist tatsächlich was relativ schwierig ist. Im Vergleich dazu sind zum Beispiel Cremes oder auch Sprays zur Inhalation, das funktioniert schon relativ gut.
Also das heißt, die Phagen, wenn man sie anwenden möchte, dann müssen sie eigentlich direkt dahin kommen, wo sie wirken sollen.
Oder also es gibt auch immer mehr Forschung, wo beispielsweise mit einer direkten Injektion ins Blut gearbeitet wird. Das funktioniert auch teilweise in Mäusen beispielsweise. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Antibiotikum einfach als Tablette zu sich nimmt.
Du suchst ja, glaube ich, mit deiner Forschungsgruppe auch nach neuen Phagen tatsächlich, ne? Also wie spürt ihr die auf und wo findet ihr die dann?
Ja, also wir suchen tatsächlich auch nach neuen, insbesondere RNA-Phagen, mit dem Hintergrund, dass wir einfach, wie schon eingangs erwähnt, wir sehr wenig über diese Phagen wissen. Und wir wissen auch, dass beispielsweise viel, viel mehr verschiedene Familien an RNA-Phagen gibt, als die wir bis heute isoliert haben. Das wissen wir, weil wir die über Sequenzierungen in der Umwelt beispielsweise finden können. Und wie wir das machen, wir suchen im Endeffekt dort, wo wir die Phagen erwarten, die das Bakterium, das uns interessiert, infizieren. Also als einfaches Beispiel, wenn wir E. coli nehmen als Bakterium und wir wollen neue Phagen für E. coli finden, dann könnte man beispielsweise in Abwässer gehen oder so, wo wir eben wissen, dass dort viele, dass das ein Produkt ist von dort, wo E. coli leben könnte, also beispielsweise Fäkalien. Hm. Andere Beispiele wären sowas wie Bacillus subtilis, was ein Bakterium ist, das in Erde zum Beispiel lebt, dann würde man zum Beispiel in den Garten gehen und ein bisschen in der Erde graben und eben dort schauen, ob man dort solche Phagen findet. Ja.
Was ist denn das, was so du als langfristiges Ziel vor Augen hast? Also gerade auch, wenn ich jetzt nochmal überlege, du hast eingangs gesagt, in Georgien wird das eben schon auch als Therapeutikum angewendet, durchaus auch breit. Warum kann man das nicht eins zu eins einfach hier dann übernehmen? Und was wünschst du dir vielleicht so von deiner Erforschung auch?
Also um die Frage mit zuerst zu beantworten, was ich mir davon erhoffe, ist, dass es unter anderem, dass ich sehr daran interessiert bin, einfach neue Biologie auch zu finden. Wie ich schon erwähnt habe, RNA-Phagen sind sehr wenig verstanden im Vergleich zu DNA-Phagen und auch viel weniger isoliert worden bisher. Das heißt also, hier hoffe ich darauf, neue Biologie zu finden. Das hat großes Potenzial, neue Mechanismen zu entdecken und dementsprechend auch hat es Potenzial, um eben Phagen zu entdecken, die wir möglicherweise eben auch therapeutisch einsetzen können. Zusätzlich, auch schon wie erwähnt, sind Phagen sehr wichtige Quellen für molekulare Werkzeuge und auch hier bietet sich großes Potenzial, um eben neue solche Werkzeuge zu entdecken mit der Entdeckung von neuen Phagen. Und der Grund, warum Phagentherapie in Deutschland nicht standardmäßig eingesetzt wird, ist, dass Phagentherapie oder beziehungsweise Medikamente generell ist natürlich ein großer Verwaltungsaufwand und eben es gibt auch einen riesigen Haufen an Regularien, die eben erfüllt werden müssen. Und da ist die Phagentherapie in Deutschland schlicht und ergreifend einfach noch nicht ausgereift genug. Es gibt keinen klaren Leitfaden, wie die Therapie anzuwenden ist. Es gibt keine Medikamente auf dem Markt, die wir einfach in der Apotheke beispielsweise kaufen können. Das heißt also, es gibt keine definierte Therapiestrategie, die Phagen beinhaltet. Und dementsprechend sind Phagen auch kein Standardtherapeutikum, das wir in Deutschland nutzen, während hingegen bei uns eben die Antibiotika weiterhin der Standard sind. Also hier muss sich einfach über die nächsten Jahre was ändern, sodass wir Phagen auch standardmäßig in Deutschland einsetzen können.
Ja, das fragt man sich ja auch so ein bisschen. Ne? Gibt es irgendwas, wo du vielleicht auch einen Appell an die Politik hast, dass du dir da irgendwie wünschst, dass da sich was verändert, damit eben das auch weiter vorangetrieben werden kann?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass die Forschung an Phagen weiterhin gefördert wird, zum Beispiel über die DFG und andere Einrichtungen, sodass eben die Möglichkeit gegeben ist, die Phagen und auch das Zwischenspiel zwischen den Phagen und ihren Wirten besser zu verstehen, was dann die Grundlagen dafür schafft, um beispielsweise Phagentherapie und auch andere Dinge eben voranzutreiben. Und kann die Politik ansetzen. Gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Phagentherapie überhaupt als Standardtherapie möglich wird. Und auch hier, denke ich, kann die Politik ansetzen, um eben diesen Prozess zu erleichtern.
Du hast ja eben schon gesagt, irgendwie, ne, findest es wichtig und spannend, ja, da eben auch dahin zu gucken, wo sonst kaum jemand hinguckt. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen, zu diesem ja relativ exotischen Forschungsfeld?
Ich muss zugeben, das war eher Zufall. Während ich meine Doktorarbeit gemacht habe, habe ich eigentlich was komplett anderes gemacht. Das hatte eigentlich nichts mit Phagen zu tun. Ich habe dann RNAs und Proteinen und RNA-bindenden Proteinen in Bakterien gearbeitet. Und da bin ich zufällig auf ein Gen gestoßen, das in einem sogenannten Prophage kodiert ist. Das ist quasi ein Phage, der ins Genom von einem Bakterium eingebaut ist und sich zusammen mit dem Bakterium vermehrt. Ähnlich wie zum Beispiel Retroviren wie HIV, die das Menschen auch machen. Und als ich dieses Gen gefunden habe, das, wie gesagt, es war eher Zufall, dann habe ich mich eben sehr dafür interessiert und damit habe ich immer mehr angefangen, über Phagen und Prophagen und so weiter zu lesen und mich dann schlussendlich dazu entschlossen, meinen Postdoc am Weizmann-Institut in Israel zu machen, in einer Gruppe, die eben sich auf Phagen spezialisiert hat. Und so bin ich dann zum Thema Phagen gekommen. Und als ich meine eigene Arbeitsgruppe aufgemacht habe, habe ich mich eben entschlossen, die weniger erforschten Phagen als mein Kernthema zu nehmen, weil es mich einfach sehr stark interessiert, wie eben diese RNA-Phagen, die auch wirklich minimale Genome haben mit teilweise nur 4 verschiedenen Genen, aber trotzdem in der Lage sind, eben die Bakterien zu infizieren und abzutöten, wie das alles funktioniert. Das ist eben genau das, was mich interessiert.
Sehr spannend. Und wenn du dann gerade mal nicht an RNA-Fragen forschst, was machst du dann?
Also in meiner Freizeit, ich beschäftige mich beispielsweise viel mit meinem Hund. Ich gehe gerne lange Gassi-Runden. Es ist sehr gut, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und für mich ist auch Musik sehr wichtig. Also ich gehe viel auf Konzerte und höre auch sehr viel Musik zu Hause. Und das sind so die zwei Hauptdinge, denke ich, um so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, das Gehirn so ein bisschen runterzufahren, um dann auch wieder neue Kreativität zu ermöglichen.
Cool, spannend. Und zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, hast du vielleicht irgendwas, was jeder und jede von uns mitnehmen oder auch tun kann, um ja vielleicht nicht die Phagenforschung voranzutreiben? Ich glaube, das können wir alle jetzt nicht so wirklich beschleunigen, aber ein Problem oder ein Grund ist ja auch, warum man daran forscht, sind eben Antibiotikaresistenzen. Und gibt es da was, wo du irgendwie so, weiß ich nicht, so eine kleine Take-Home-Message für uns alle noch mitgeben kannst, was wir dagegen tun können?
Also ich meine, als jede einzelne Person die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu verhindern, ist natürlich sehr schwierig. Das Einfachste ist, gesund zu bleiben, was natürlich gleichzeitig nicht unbedingt immer möglich ist. Aber falls dann doch eben man krank ist oder solange man auch gesund ist, sollte man einfach versuchen, Infektionen vorzubeugen und auch die Verbreitung von Bakterien zu begrenzen. Also das sind einfache Dinge wie zum Beispiel Impfungen. Es gibt verschiedene Impfungen gegen Bakterien, also zum Beispiel gegen Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus und so weiter. Das ist eine einfache Möglichkeit eben, um die Verbreitung einzuschränken. Aber auch Hände waschen, Lebensmittel korrekt aufbewahren. Aber auch sowas wie Safer Sex. Das sind so die Dinge, die man, denke ich, im Alltag relativ einfach umsetzen kann, um eben die Verbreitung einzugrenzen.
Super, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir jetzt alle einiges nochmal gelernt und sind den Phagen auch mal ein Stückchen näher gekommen. Das fand ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Nicht nur Science Fiction, sondern da wird wirklich dran geforscht und das hat wirklich Potenzial. Sehr cool. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Jens Hör erforscht am Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung an RNA-Phagen, wie sich Bakterien dagegen wehren und wie dieses Wissen uns im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen helfen kann. Und übrigens, wenn ihr noch mehr zur Erforschung neuer Wirkstoffe wissen wollt, die uns bei Antibiotikaresistenzen helfen können, dann hört doch gerne mal in die Folge über antiinfektive Naturstoffe rein. Darüber habe ich mit Professor Christine Bemelmanns vom Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung Saarland gesprochen. Infect ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Dehmann. Das war die 7. und damit letzte Folge unserer 2. Staffel. Wir hören uns in Staffel 3 wieder. Ciao.